Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. Die neue Normalität im österreichischen Fußball lautet, dass man einfach jede Woche über den VAR reden, jede verdammte Runde. Und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf diese Episode, aber um mich selbst zu motivieren, habe ich ein kleines Intro gebastelt für eine neue Rubrik. Jetzt geht's mir definitiv besser. Meine Damen und Herren, wir haben 100% gefragt. Zu wie viel Prozent ist diese Elfmeterentscheidung im Spiel GRK gegen Rapid korrekt? Es hat total verwirrt, weil ihr eigentlich keine Ahnung habt, was jetzt da gerade passiert ist in den letzten 10 bis 15 Sekunden.
Ja, ich würde gerne wissen, das Intro, was dieses Intro beinhaltet.
Alles gut. Das war schön, ich habe es auch gesehen.
Prozente mit Patrick und Harald.
Wer ist Patrick?
Patrick?
Okay. Ja, cool. Ja, Prozente. Was willst du jetzt wissen, wie viel Prozent ich da
jetzt... Würde jetzt die Frage nochmal, wie ja, beim Familien denn. Wir haben 100% gefragt, zu wie viel Prozent ist diese Elfmeterentscheidung im Spiel GRK gegen Rapid korrekt, lieber Patrick und Harald?
75.
Ich sage eher, dann sage ich 25.
Ich sage 0%. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, es war ein Foul, aber es war kein Elfmeter. Pass mal auf. Kurz meine Erklärung. Ich habe dieses Video nämlich gestern, glaube ich, 100 Mal angeschaut. Ich habe Screen Capturing gemacht und habe mir wirklich jedes einzelne Frame ein paar Mal angeschaut. Und Italiano und Tilio bewegen sich zunächst beide Richtung Rapid-Tor. Dann aber der Plot-Twist. Italiano stoppt etwas ab, lenkt leicht in die andere Richtung, geht auf den Kopfball und verpasst dabei Tilio einen ganz leichten Check. Und dieser Check bewirkt das, dass Tilio umfällt und das eigentliche zweite Foul machen lässt. Aber im Grunde ist der Ausgangspunkt ein Foul von Jacob Italiano und dementsprechend Foul, ja, Freistoß für Rapid, aber definitiv kein Elfmeter für den GRK.
Also gut, ich verstehe einerseits, was du meinst. Ich habe mir aufgeschrieben, für mich war es ein Zusammenprall, der auch von Italiano ausgeht, weil du siehst schon in der Situation, dass er den Tilio einen Rempel halt eben gibt, der zu Fall kommt und wie du es halt eben dann auch gesagt hast, auf die Beine von Italiano fliegt. Von daher verstehe ich es halt mal wieder nicht, warum sich da einmischt, weil es war keine klare Fehlentscheidung. Meiner Meinung nach sehen wahrscheinlich andere anders. Ich glaube, der Harald zum Beispiel.
Du mit deiner 75%?
Ja.
Was sagst du jetzt dazu meiner Sicht der Dinge?
War Italiano kein faulwürdiges Vergehen?
Und ja, es ist beides, aber dann kein faulwürdiges Vergehen.
Aber ein faulwürdiges Vergehen, wenn er von hinten auf die Beine fliegt, Alter, und ihn deswegen zu Fall bringt?
Kennst du die Kausalkette? Ursache A erzeugt Wirkung B. Und es hätte nie diesen Unfall von Tilio gegeben, wenn es den Rempler von Italiano nicht gegeben hätte. Deswegen kann man da nicht Elfmeter geben. Entweder du lässt es weiterlaufen, okay, oder du gibst einen Freistoß für Rapid.
Für mich war es Elfmeter. Der Fall dem von hinten auf die Beine, da gibt es für mich keine zweite Meinung.
Ja, aber nur weil er, also ja, ich sehe es auch so, weil er zu Fall gebracht wird von Italiano. Aber
gerade bei diesem Tempo ist einfach eine leichte Berührung, ein leichter Check und das sieht man auch, Italiano hebt ein bisschen ab und es ist ja wirklich nur ein ganz leichter Rempler, aber das reicht dann eben in so einer Situation, dass ihn Thieler zum Umfallen bringt.
Also hättest du das... findest du auch völlig korrekt, dass das WSG-Tor aberkannt worden ist.
Ja, das ist wiederum sagen, was ganz Besonderes.
Das war kein dazu später. Rempler.
Was? Ja, aber das ist ja...
Nein.
Was? Ja, wieso? Ja, dann ist das angebliche Foul von Böckle, hätte ich auch nicht pfiffen. Ich hätte diesen Treffer hätte ich auch gegeben. Aber dann ist halt beides trotzdem. Aber wenn die Wirkung sich nachzieht, dieser Rempler... Okay. Verstehst du?
Ja, ich habe schon verstanden, was du meinst.
Wir können es nachher nochmal anschauen.
Für mich war es trotzdem ein Elfer.
Na gut.
Sorry.
Na, passt schon. Alles gut. Ja. Ich verstehe. Ich habe mir die überzeugt jetzt da komplett und du wirst dir denken, best deppert, geil. Er hat mir die Erleuchtung gerade vermittelt. Und, aber wir kennen
das denke ich mir in vielen Gesprächen zwischen uns, aber jetzt gerade nicht.
Ja, schade. Aber du siehst es zumindest ein bisschen ähnlich.
Also es wäre ein Elfmeter für mich, wenn nicht der Rempler davor vom Italiano kommt. Aber ja.
waren ganz viele Kommentare auch von der österreichischen Fußballbubble. Gehen wir ein paar durch. Kahn, Atasoy, Rapid sollte mehr über sich selbst ärgern, als immer nur die Schuld beim Schiedsrichter zu suchen. Sie hätten beim Schlusslicht gewinnen müssen. So kann man nicht Meister werden. Und der Markus via Twitter: war es gut für Rapid, dass man nicht gewonnen hat, um die Bodenhaftung zu behalten?
Also ich glaube, um Bodenhaftung muss man sich bei Rapid nicht sorgen, wenn solange Peter Stöger Trainer ist. Also der wird die schon weiterhin am Boden halten können, selbst wenn sie dieses Spiel jetzt beim GK gewonnen haben, weil der Auftritt von Rapid, da war jetzt auch nicht alles glänzend, muss man auch dazu sagen.
Klar, du hättest die Partie schon früher entscheiden müssen mit der Chance von Claudi Mbouy. Also den muss er reinmachen, aber unterm Strich geht der Punkt meiner Meinung nach auch in Ordnung, denn der GRK hat wirklich gut dagegen gehalten gegen Rapid bei der gestrigen Partie.
Ja, und auch in der ersten Hälfte die eine oder andere Chance gehabt.
Ja.
Also vor allem defensiv wirkt Rapid für mich nicht immer ganz sattelfest.
Ja, Royao auch verletzungsbedingt runter, hat auch nicht den besten Tag erwischt gestern.
Ich habe zeitweise so das Gefühl, Rapid kann nicht immer 100% ans Leistungsmaximum gehen, wenn es halt eben gegen vermeintlich kleinere Vereine geht. Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kopf- und Einstellungssache.
Glaubst?
Ich weiß nicht, ich habe das immer so im Gefühl, wenn es gegen, vor allem auswärts jetzt, gegen die Kleinen geht, wenn es da auch nicht daheim spielst, dann fehlen die paar Prozent bei manchen Spielern. Aber schau mal, ich denke jetzt nicht, dass es ein Rückschlag, ein großartiger Rückschlag für Rapid in der Hinsicht ist.
Also ich glaube, das ist eher dem geschuldet, dass in der, vor allem in der Offensive, viele junge Spieler sind, die halt einfach nicht so konstant performen können auf dem Level.
Auch das ist natürlich möglich. Unterm Strich 1:1, Daniel Materna hat den Ausgleich besorgt. Wir haken das Spiel und diese Elfmeterszene ab und machen weiter mit dem Topspiel. Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz, der nächste Rückschlag für die Roten Bullen. Und immer öfters poppt auch bei der Community die Frage auf bezüglich Thomas Letsch zum Beispiel. Der Tim: ist jetzt schon bei Salzburg die Trainerfrage zu stellen? Wenn ja, wer wäre im Gespräch? Und Sir Ben hat geschrieben, selbe Frage wie in der Vorwoche, da keine Änderung. Wann zieht Salzburg die Reißleine und greift wieder einmal zu einem RB Salzburg Trainer? Und wer wäre euer realistischer Wunschkandidat? Ich wäre noch immer für Bo Svensson. Den haben wir letzte Woche gar nicht thematisiert.
Stimmt.
Der war damals ja bei der Bestellung vor Pep Leiners, oder? Vor Thomas Letsch war er eigentlich ja im Gespräch, oder? Bo Svensson.
Tue ich mir gerade schwer, war er da nicht noch Trainer bei Union Berlin?
Ich glaube, er war.
Weiß ich nicht, das muss ganz knapp gewesen sein zusammen. Ne?
Bo Svensson war im Gespräch vor der Bestellung von
Pep Leiners, oder?
Ja, aber davor schon, als Uno Zinel dann interimistisch übernommen hat.
Stimmt.
Von Gerd Struber.
Ja.
Und da ist dann darum gegangen, irgendwie, ich glaube, da war so Champions League Fixplatz, ja oder nein, war so der Knackpunkt zu dem Zeitpunkt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber ja, Bo Svensson wird perfekt passen.
Ja, wäre eigentlich wie die Faust aufs Auge. Eben auch so ähnlich. Wir haben ja letzte Woche schon über diese Trainerdiskussion bei Red Bull Salzburg gesprochen. Marco Rose, Roger Schmidt habe ich in den Raum geworfen, wird monetär nicht möglich sein. Bo Svensson vielleicht noch eher möglich, könnte ich mir vorstellen. Vor allem, weil er jetzt doch schon eine Zeit lang vereinslos ist. Es ist halt die Frage, ob er wirklich nochmal diesen Schritt zurück machen möchte in die österreichische Bundesliga.
Ich weiß nicht, ob du gerade als Salzburg-Trainer viel gewinnen kannst.
Aktuell.
Also mit diesem aktuellen Kader wird es schwer. Also die Performance jetzt gegen Sturm Graz, klar, die rote Karte von Diabaté hat natürlich auch seinen Teil dazu beigetragen, aber es gibt meiner Meinung nach einfach keine österreichische Mannschaft mehr in der Bundesliga, die wirklich Angst haben muss, wenn sie nach Salzburg fährt. Und das war einfach vor 5-6 Jahren war das komplett anders. Da war klar, du holst dir dein Debakel ab und wenn es Glück hast, kriegst du keine 5 Titel, sondern nur 3 Titel. Aber unterm Strich hast du da eigentlich 0 Punkte einplanen müssen. Und momentan vom Feeling her rein, also defensive fehleranfällig, offensive komplett harmlos und ich finde Körperhaltung, Körpersprache -10.
Ja, aber darüber reden wir ja auch schon nicht das erste Mal. Also das ist ja gefühlt jede Woche bei einer Ansatzkonferenz und auch überall anders im Thema, dass bei Salzburg das einfach fehlt. Ich sehe da halt eben wie auch keine Leidenschaft und auch nicht diese Kampfbereitschaft, halt eben dieses Spiel auch anzunehmen. Die Salzburger kriegen es einfach momentan nicht auf die Reihe. Ich meine, gegen Sturm tun sie sich immer schwer, aber das war ja wirklich, finde ich, wieder so eine Nichtleistung wie in der Vorwoche.
Die Partie war schon kampfbereit.
Gut.
Etwas zu übermotiviert vielleicht.
Ja.
Also so sehr wir und so oft wir den Bar auch kritisieren, da hat er richtig entschieden, dass er da nochmal eingreift und sagt, hey, schau dir die Szene nochmal an, denn das war einfach zu heftig, dieser Einstieg von Diabaté, und dementsprechend die rote Karte zu zücken, war auch die richtige Entscheidung. Das war die VAR-Reaction aber zum Handspiel von Maurice Malone, dritte Spielminute, wie habt ihr die gesehen?
Gut, da hat der Harald ja auch eh irgendwas Feines rausgeschrieben bezüglich Handspiel im Strafraum.
Ja, das ist ja nämlich auch thematisiert worden des Öfteren. Man hat dann im Grunde keine große Auswirkung gehabt, weil Sturm ohnehin gewonnen hat und dennoch das Handspiel
Lass
von
du den Harald jetzt bitte?
Ja, bitte, Entschuldigung, er hat mich so angeschaut, so fragend, ob er das jetzt vortragen soll oder nicht.
Ein Vergehen liegt vor, wenn ein Spieler ins gegnerische Tor trifft, unmittelbar nachdem er den Ball mit der Hand dem Arm berührt hat, auch wenn das versehentlich geschieht. Punkt.
Ja.
Hat er.
Hat er,
ist er Pech, hat er halt.
Ja.
Ich meine, die Regelung, dass bei Torschützen einfach Handspiel anders gewertet wird als bei allen anderen in jeder anderen Szene, ist, halte ich für ein bisschen absurd.
Mhm.
Aber steht halt so im Regelbuch. Wenn du den Ball auch nur irgendwie mit der Hand berührst und danach ein Tor schießt, ist es ein Handspiel. Ob es eine natürliche Handbewegung ist, ob es eine Verbreiterung ist oder whatever, es ist egal. Du brauchst ja nur berühren. Frag nach bei Dimitri Lavallée.
Ja, wollte gerade sagen.
Nein.
So. Bisschen Pech dabei gewesen jetzt bei Sturm in den letzten zwei Runden. Ich meine, das Spiel haben sie jetzt eh gewonnen, deswegen redet jetzt eh kein Haar mehr danach aus Grazer Seite, aber es ist schon sehr, sehr bitter. Also ich finde, Handspielregel im Strafraum ist eine ganz verzwickte Geschichte und gefühlt kannst du wirklich jedes Handspiel, das passiert, anders werten. Aber Mr. Harald im vorgelesen hat, das sind die Regeln und da gibt es leider kein Wenn und Aber dann.
Bevor wir zu Sturm wechseln, aber bleiben wir noch ganz kurz beim Trainerthema von Red Bull Salzburg. Die Roten Bullen nur auf Platz 5, nach Verlustpunkten sogar auf Platz 6. Man hat nur 11 Punkte nach 7 Runden geholt. So schlecht war man zuletzt unter Peter Zeidler in der Saison 2015-2016 und generell 35 Spiele unter Thomas Letsch. Er hat einen Punkteschnitt von 1,6 bisher geholt. Zum Vergleich, Pep Leinders holte 1,64 Punkte pro Spiel in 28 Partien. Und es ist generell der schlechteste Wert eines Salzburg-Trainers seit der Red Bull-Ära.
Salzburg hat sich 2015-16 dann im Dezember von Peter Zeidler getrennt. Dann hat Kurz interimistisch Wer übernommen.
Thomas Letsch.
Richtig. Dann ist kurz nach Weihnachten Oscar Garcia gekommen und Meister geworden.
Ja. Ja, Sie können natürlich das Ruder noch rumreißen. Die Frage ist halt eher, reißen Sie das Ruder mit Thomas Letsch um? Ich meine, ich will jetzt ja nicht jede Woche eigentlich auf den Thomas Letsch draufhauen, aber ich meine, die Zahlen sprechen. Ja, aber die Zahlen sprechen einfach nicht für ihn und generell für dieses ganze Setup momentan bei Salzburg. Ich glaube, es ist ja nicht nur der, wenn dann das Scheitern von Thomas Letsch, sondern schon auch von Ruben Schröder, denn der hat den Kader halt auch zusammengestellt für diese Saison und man sieht einfach, dass er nicht funktioniert, der Kader, so wie er jetzt aufgestellt ist.
Es sind ein paar Neuzugänge. Also wenn ich mir zum Beispiel Jakob Rasmussen anschaue.
Ja.
Bei aller Liebe, aber das ist wahrscheinlich von der Qualität her nicht das, was Salzburg da in der Innenverteidigung braucht.
Das war nicht bei weitem nicht das erste Mal, dass er an einem Gegentor beteiligt ist.
Und also das Verhalten bei dem Gegentor, bei dem Kopfhalter von Sidi Chatta, das war nichts.
Ja, das ist sehr orientierungslos, den Ball dann.
Ja, also jetzt. Orientierungslos passt er hat nicht einmal auf den Ball richtig geschaut. Also den Jatta hat er auch nicht gespürt im Hintergrund. Also.
Ja, sagen wir so, er ist vielleicht jemand, den du aufbauen kannst, aber er ist momentan keiner für die Startelf. Ich glaube, da hat er jetzt sich zu viele Fauxpas in den letzten Wochen geleistet. Generell natürlich schwierige Situation, weil einerseits, was machst du jetzt mit dem? Nimmst du ihn raus, dann wird er vielleicht noch verunsicherter, aber machst du mir es vielleicht auch nicht schlecht, einen solchen Spieler, der schon so in der Kritik steht, einmal aus der Schusslinie zu nehmen, bevor er sich noch mehr in diese begibt.
Ich glaube, der ist schon so verunsichert, deswegen wäre es jetzt langsam an der Zeit. Ja. Und an der Zeit wäre es auf jeden Fall jetzt wieder ein Dreier einzufahren für die Salzburger, weil jetzt der ein Punkt aus den letzten drei Partien ist auf jeden Fall viel zu wenig. Jetzt geht es nächste Woche auswärts gegen die WSG Tirol und ganz ehrlich, wenn es da nicht gewinnen, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass für einen Letsch ein bisschen ungemütlich wird, die ganze Geschichte. Und dann bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob er weiterhin Trainer bleibt.
Und am Donnerstag noch zu Hause gegen den FC Natürlich. Porto, auch gefordert in der Europa League, gefordert in der Europa League ist allerdings auch Sturm Graz, bereits am Mittwoch gegen Midtjylland. Was sagt ihr zur Performance von den Blackies? Taktikfuchs hat da einen Input bzw. Frage auch noch mitgegeben. Hat Sturm Graz nicht vielleicht doch den besten Kader der Liga, wenn man sieht, wie sich ein Roschka und Oermann immer besser annähern und dann auch noch ein Kayombo kommt?
Den besten Kader, ja, wenn alle, wenn alle fit sind. Wir haben das Thema Kadertiefe ja schon mal durchbesprochen. Da sehe ich Rapid besser aufgestellt. Was die erste Elf angeht, lasse ich immer mit Goran Stankovic und Kitaschwili schon einreden, dass Sturm zumindest ebenbürtig mit Rapid ist, wenn nicht sogar besser.
Ja, wir können jetzt auch nicht nach jedem Sieg von einem der Größeren jetzt immer dann sagen, ah, jetzt hat der den besten Kader. Also es geht ja nicht. Ja. Wie es der Harald eben gerade gesagt hat, wir haben das eh schon ein paar Mal diskutiert und Rapid ist am besten aufgestellt, aber Sturm, ganz ehrlich, ist schon noch knapp dahinter.
Ja. Was mich ein bisschen überrascht hat bei dieser Partie, die Zuschauerzahl, 10.938, das ist echt eigentlich eine mickrige Zuschauerzahl für so ein Topspiel à la Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz.
Naja, weil halt in Salzburg noch nah jetzt nur mehr die Hartgesottenen kommen.
Ja, aber es ist bitter. Also auch gerade,
aber das ist eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren ja schon gesehen hat. Yeah.
Aber ich meine, bislang ist es der Bestwert in dieser heurigen Bundesliga-Saison. Eingestellt, weil in der vierten Runde waren sie immer in 10.500 gegen LASK.
Ja, Wahnsinn. Aber bleiben wir gleich beim LASK, auch wenn Salzburg gegen Sturm das Topspiel war. Die meisten Zuschauer kamen in die Linzer Raiffeisen Arena, nämlich 18.134 zum Linzer Derby und haben was gesehen, Patrick?
Eine Mega-Choreo, auf jeden Fall einmal zu Beginn, würde ich meinen. Also das hat sich schon sehen lassen. Auf jeden Fall auch schön für den LASK, dass die Landstraßler auch wieder jetzt da Stimmung machen. Aber da hat sich auch die Choreo von Blau-Weiß Linz auf der gegenüberliegenden Seite nicht verstecken brauchen. Das war schon sehr, sehr fein.
War choreotechnisch ein richtig gutes Derby.
Ja, das stimmt.
On point, sportlich gesehen, war die Partie aber dann eher, naja.
Der Tabellensituation.
Entsprechend.
Danke, ja.
Ja, hätte ich auch gesehen. Joker dort dann von Christoph Lang in der 86. Minute.
Hat er gut gemacht.
Hat er wirklich gut gemacht, aber ich finde da im Umkehrschluss sehr passives Abwehrverhalten von Blau-Weiß. Er hat viel zu viel Platz und viel zu viel Zeit bekommen. Also von dem her etwas überraschend und finde ich auch überraschend seine Aussage nach der Partie, dass das scheinbar so ein bisschen ein Traum von ihm war, dass er noch am Tor mal sein Trikot auszieht.
Ich glaube, das meinte er eher, wenn das in einem Derby zum Beispiel jetzt der Fall ist und er macht so das 1-0 einmal den Dosenöffner in einer Schlussphase, wo du eigentlich schon vielleicht mit einem Mix rechnest. Also ich glaube, auf das hat er es bezogen. Ich glaube jetzt nicht, dass es allein am Ausziehen des Trikots war, schon mit dem Background, mit der Geschichte dazu.
Pixel.
Was willst du denn verpixeln, oder was?
Ein Pixel? Jeder hat seine eigenen Bucketliste. Ja, ist, wenn ich da herschaue in diese Kamera, du sitzt mit der Boxershot an.
Das ist richtig,
Ich sitze nicht mit der Boxershot
an. Boxer Monday.
Ja, ich kann das noch ein bisschen höher ziehen, dass man noch mehr Oberschenkel sieht, aber es ist der letzte Tag, an dem wir die kurze Hose zelebrieren dürfen, bevor es dann wieder ganz kalt wird und wir uns in die Zwängen der langen Hose begeben müssen. Ich hasse es. Am Umstieg Sommer zur Herbstzeit ist einfach, dass du irgendwann einmal dann wieder die langen Hosen anziehen musst.
Es gibt ja durchaus Männer, die es mit kurzen Hosen durchziehen.
Ja, haben wir auch.
Stimmt, welche. Aber.
Du kannst dir aber diese Zipphosen kaufen.
Ja.
Oder diese Kletterhosen.
Das ist ein No-Go.
Also ich sehe das immer von.
Zipphosen ist ein No-Go.
Wie heißt die Fortsetzung von Single Bells? O Palmenbaum. Schauspieler Blöb im Flieger ja eben sitzt auf dem Weg in Wien, also nach in den Urlaub und mit diesen Kletterhosen oder Zipphosen. Und die ist dann einfach, wie sie landen, einfach alles.
Die Multifunktionalhosen.
Ja, das ist Wahnsinn.
Wo man ganz viele Dinge machen kann.
Nein. Das kaufen wir da, glaube ich.
Nein, das kaufe ich.
Haben wir noch ein bisschen Budget?
Nein. Auf jeden Fall nicht.
Dann greife ich selbst rein in die Tasche.
Nein, finde ich, braucht man vor allem in Wien. Zip-Hosen. Ja. Dann diese.
Wo du so ein Pfeil drin hast. Oder ja. so ein Leatherman, wo du
einfach. Irgendwelche Softshell-sündteuren Wanderjacken und Trailrunning-Schuhe zum U-Bahn fahren.
Ja. Ja, finde ich gut.
Ja. Und so jetzt genau abgespacete Sonnenbrille.
Schnelle Brille nennt man das.
Eine schnelle Brille, ja. Passt. Schließen wir auch diese Partie ab, machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Austria gegen Ried.
Ging zwar abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Und da sind wir auch schon wieder zu der ganzen Konferenz Episode 56 und Shoutout und Grüße gehen raus an Mario Glaser und seinem Sohn Finn. Wir bekommen ja immer wieder schöne Kommentare, auch via YouTube zum Beispiel, eben auch von Mario, der geschrieben hat, sogar mein Sohn mit 10 Jahren schaut sich mit mir gemeinsam eure Folgen. Vielleicht könnt ihr ihn ja bei der nächsten Folge mal grüßen. Er heißt Finn. Also, liebe Grüße in Richtung Finn. Und noch einen Kommentar würde ich gerne vorlesen. Warte ganz kurz vom...
Ist euch aufgefallen, der Hannes flucht auch gar nicht.
Heute straf ausgehalten.
Ja, warten.
Jetzt kommt noch zum BRC.
Gennardo Flixlano. Meine Freundin hat keine Ahnung vom Fußball und hört Ansa-Konferenz trotzdem mit mir gemeinsam, weil sie meint, das geht und die sind einfach lustig und authentisch und bringen es interessant rüber. Das ist natürlich nur auf mich bezogen.
Aber das ist gut, wir haben auch keine Ahnung von Fußball und machen halt einen Fußball-Podcast. Ja. Ja.
Muss man Ahnung haben, man muss nur eine Meinung haben, verstehst du, Harald? Gut, machen wir weiter mit der Partie Austria gegen die SV Ried. Heftige Aufholjagd. Du warst live im Stadion mit dabei. Was kannst du von dieser Partie berichten?
Der war
als Augenzeuge.
Ich und 12.076 weitere Menschen. Der war wilde Partie, außer in der ersten Hälfte gar nichts. Ried stark, Kingston Mutant war. Muss man mal diese 4 Tore machen übrigens in der Partie.
Bin gespannt, wie sich der
weiterentwickelt. Ja, stimmt. Defensiv Wahnsinn, ja. Also da waren Schnitzer dabei, vor allem gerade bei dem zweiten Tor, wie du sagst. Und nach der Pause wie ausgewechselt. Also allein Abu Berry hat 45 Minuten lang Fußball gespielt, so hat er noch nie gespielt im Austria-Trikot. Also im Sinne von gut.
Ja, ja. Ich hab schon so aufgenommen.
Ja, und dann gibt es halt zum Ausgleich diesen Handelfmeter von Ante Bajic, der unglücklich war, sagen wir mal so. Also es hat.
Gab es auch die Frage von Knauser, der Michael 05, wie kann das ein Elfer sein von Bajic?
Ich gehe davon aus, dass er den. Es hat den Ball ja an beiden Händen gehabt, eigentlich. Ja. Sich ja mit der einen Hand auf die andere Hand und die andere Hand hat er da oben irgendwo gehabt, als unnatürliche Verbreiterung interpretiert worden ist. Kann man so nehmen, ja. Hat Ried-Trainer Max Senft nach der Partie auch gesagt, ja, wird regeltechnisch gedeckt sein. Und dann machen es halt, ich glaube, 4 Minuten vor Schluss nach einem unfassbaren Pass von Sanja Šarić, macht halt Manfred Fischer das 3-2.
Ich meine, der war Zidane Masterclass fast. Also wie er den da reinchippt in den Strafraum und der Abschluss vom Fischer war wirklich stark. Ja. Also
seitdem Dominik Fitz nicht mehr da ist, gewinnt die Austria auf einmal wieder. Ist euch das schon aufgefallen?
Man könnte auch sagen, seitdem Jürgen Werner nicht mehr da ist.
Stimmt, das ist auch
oder
richtig.
In einer anderen Position.
Da wollte ich auch eher nur sagen, dass Salic einfach auch, finde ich, immer besser auch einfach in reinfindet in die Bundesliga bislang. Gefällt mir sehr, sehr gut, was der Junge da eben leistet. Spielt er schon nur 21? Nein, gell?
Er ist regelmäßig nominiert, aber okay. Hat noch nicht gespielt.
Naja.
Bin übrigens gespannt, ob sich weil man spricht ihn ja eigentlich Šarić aus, weil er hat einen,
ja, ich hätte jetzt einen Haken
über dem S, also eigentlich Šarić, aber vielleicht ist er ein Wurscht und er setzt sich Šarić durch.
Es wäre einfacher auf jeden Fall. Aber
wir können kein Sch sagen.
Christopheritsch.
Christopherotisch. Christopherotisch. Und so bleibt es auch für immer.
Richtig stark, wie die Austria sich jetzt in dieser Saison auch wieder eingefunden hat.
Ist heftig. Eigentlich ist es absurd. Jetzt haben es 30er in Folge gefeiert, die einzigen 3 in der Saison. Mhm. Wenn die das Derby gewinnen, sind es nur mal 4 Punkte hinter Rapid.
Das und so schnell geht es von einer Trainerdiskussion wieder in Richtung Vertragsverlängerung von Stefan Helm.
Ja.
Wird ja schon drüber geredet und gemunkelt, weil Vertrag läuft ja aus im Sommer. Also
So es erinnert mich einfach so sehr an die Vorsaison. Ich weiß, du hast auch einen Kommentar gegeben, aller vom Zick sind immer die Vergleiche zur Vorsaison, aber das war einfach komplett das Gleiche. Rapid Hype im September, Austria, ersten Runden, gerade mit dieser Niederlage in der Conference League und dem Ausscheiden in der Conference League in der massiven Krise und dann melden sie sich irgendwann wieder zurück und dann sind sie auf Augenhöhe. Aber Wiener Derby kann natürlich eine andere Richtung auch gehen. Richtig, also definitiv. Von dem her, wenn Rapid gewinnt, dann ist der Abstand zu Rapid dann schon betrachtlich.
Beträchtlich.
Beträchtlich.
Das schneiden wir nicht raus.
Betrachten wir das nächste Spiel. Betrachten wir das nächste Spiel. Zwei Spiele haben wir nämlich noch im Angebot. Happberg gegen den WRC vor einer Kulisse, die Pep Leinders wohl mit jener des Superklassikos vergleichen würde. River Plate gegen Boca Juniors. 1097 Zuschauer in der Datenpol Arena.
In der Südstadt?
Ja. Muss man letztes Mal, glaube ich, in der Südstadt. Ich glaube, nächstes Heimspiel dann in der neuen Happberg Arena.
Also Erich Kocher war zuversichtlich, dass das nächste Heimspiel, welches ja gegen die Austria, glaube ich, dann stattfinden wird, dass es dann wieder in der Heimat ist.
Also eine Länderspielpause dazwischen.
Genau.
Dauert noch ein bisschen.
Geht's ja noch aus.
Länderspielbedingte Ligapause.
Ach, so heißt
man
das
ja sagen, gell?
Voll. Was? Länderspielbedingte Ligapause?
Ja. Das ist ja keine Länderspielpause. Jetzt ist eigentlich Länderspielpause.
Ja, aber das ist so gelernt, das kriegst du nicht mehr raus aus den Köpfen. Das ist eine Länderspielpause. Muss man immer bei der Partie eigentlich als erstes thematisieren.
Markus Pink, bitte.
Ja. Auf jeden Fall.
Ich meine, das ist ja der Rise of Markus Pink. Ich habe irgendwie gefühlt, habe ich den schon gesehen, passt, der ist nur mehr Backup-Stürmer und dann im Winter oder Sommer wechselt er ins, keine Ahnung, Kärntner Unterhaus. Und jetzt schießt er einfach 5 Tore und ist Torschützenlistenführender gemeinsam mit Peter Radkoff und Valentino Müller. Das hätte ich da mal vor, dass also, so predikten müssen.
Wenn das wer wirklich auf seinem Tippschein hätte, ja, viel Erfolg, ist viel Geld auf jeden Fall jetzt am Konto.
Heftig. Markus Pink übrigens mit seinem 60. Bundesliga-Tor. Und hat damit mit diesem Tor Granden wie Alan, Philipp Hosiner und Ilchan Omoske überholt.
Oh, wirklich? Ja. Da müssen wir aber schauen, wie viele Tore er von diesen 60 als Ü30-Stürmer erzielt hat. Ich glaube, so waren nämlich die meisten.
Wolltest du kurz tippen, für welche Vereine in der Bundesliga Markus Pink alle getroffen hat?
Mattersburg, Klagenfurt, Sturm.
Klagenfurt, WRC.
WRC.
Und
Admira. Zwei fehlen noch. Admira, einer fehlt noch. Sein allererstes Tor.
Ah, natürlich.
Austria-Kärnten.
Austria-Kärnten.
Ja, Austria-Kärnten.
Im Mai 2010 gegen Mattersburg und Goli Stefan Bliem.
Geil. Ja. Da habe ich schon gearbeitet. Was? Nein, wann? Sag nochmal.
Mai 2010.
Nein, da habe ich noch nicht gearbeitet.
Ich schon.
Ja.
Zwei, drei.
Du bist schon seit 10-Jähriger. Der 10-Jähriger ist schon gefeiert gehabt. Gut, Markus Pink, mega geil. Schiedsrichterentscheidung eher fragwürdig, meiner Meinung nach. Ist ja dann so ein bisschen zum verbalen Austausch gekommen zwischen Julian Weinberger und Didi Küber, der im Sky-Interview dann sehr offen auch den Julian Weinberger kritisiert hat.
Ja. Er hat gesagt, ich gebe ihm den Tipp, dass er die Spieler im Mittelpunkt stehen lässt und sich nicht selber, weil so gut ist er dann auch nicht.
Rums. Wird kein Männerfreundschaft mehr.
Ich glaube
okay.
Didi Küber, schon lange nicht mehr. Die erste Gelbe hast du gesehen? In der laufenden
Saison. Oder auch erwähnt in diesem Interview.
Ich glaube, Stefan Helm hat schon 3 übrigens.
Echt?
Ja.
Das ist so.
Dabei wirkt er gar nicht so.
Ja.
So war so auf Karten fangen.
Aber was war der Ursprung des Disputs diesmal? Das Elfer-Foul von Wimmer an Hoffmann und.
Das war also widerstrebig. Ja, sicher, aber auch das war kein Elfmeter. Also gleich wie der Elfer vom GRK war auch kein Elfmeter und das war auch kein Elfmeter.
Na, das war nämlich wirklich keiner.
Aber er hat ihm gegeben, als Spaß
einer. Ja, er hat ihm gegeben, aber da ist natürlich hoffentlich nur auf diesen Körperkontakt reingegangen in diese Szene. Aber ich glaube, wenn der Wimmer da ähnlich reagiert, es ist einfach ein Zusammenprall. Es ist einfach ein Zusammenprall, aber kein Foul.
Wimmer kann da ja auch nichts machen. Er kann sich ja da nicht in Luft auflösen. Also er steht ja eigentlich nur da und da hofft man mehr oder weniger, kommt ihn zuvor und checkt sich selber in den Wimmer rein und lässt sich fallen. Das war die ganze Szene und war öfter. Ist das jetzt eigentlich in jedem Spiel, gab es irgendeine Szene, ne? Ja. Seitdem wir jetzt reden. Das war jetzt schon Partie Nummer
5.
Lass Blau-Weiß aber es kommt ja dann noch eins.
Aber es kommt noch eins und machen wir noch gleich weiter. Zum Abschluss SC Alltag gegen die WSG. Auch hier sorgte eben eine Schiedsrichterentscheidung für Aufsehen. Was ist da passiert?
Nix eigentlich.
Ja, wieder nix.
Ja. Böcke hat Körperkontakt mit Ingolic im Laufduell.
Erotisch.
Hat halt den insofern ein bisschen unglücklich, weil er just in dem Moment Ingolic berührt, wo Ingolic auf den Kopfball gehen will und dadurch die Bodenhaftung verliert und fliegt, ja, abhebt mehr oder weniger. Wenn das ein Augenblick vorher ist und der noch mit zumindest einem Bein am Boden steht, passiert da gar nichts. Ja.
Das war ein leichter Schubs, habe ich gesehen, aber wirklich minimal. Also
da dort zurücknehmen, sehr, sehr hart. Halte ich für falsch.
Deswegen verstehe ich auch die Aufregung von einem Philipp Semlitsch schon nach der Partie. Mhm.
Kennt man so ja eigentlich auch nicht, dass Philipp Semlitsch so emotional dann noch einer Partie ist. Unterm Strich hat er zumindest nicht die Partie verloren. Es ist 1-1 ausgegangen, weil, finde ich schon, Alltag dann in der zweiten Halbzeit der Dominanter war und im Grunde auch diesen Punkt verdient hat. Ausgleich von Zrichan Ristić in der Schlussphase.
Ja.
Das muss ja aus der Zunge, also Valentino Müller wirklich Saison Nummer 5.
Ja, damit schon die erfolgreichste Saison seiner Karriere,
nach was Tore Runden, betrifft. Ja. Nach 7 Runden einfach. Ja,
und ich glaube, eine Runde hat er gefehlt, sprich 5 Tore in 6 Spielen für ihn.
Valentino Müller, Ghost Nationalteam. Nein, das geht sich nicht mehr.
Dafür ist er zu ähnlicher Spielertyp wie Dominik Fitzwillis. Wir machen noch eine Pause und dann geht's weiter mit Fuck Answer Konferenz.
Sag nicht gerne was, aber
das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen. Obwohl,
mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Und zum Abschluss gibt es bei uns wie gewohnt die Rubrik Fuck Answer Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Mittelpunkt und wir starten mit jener von Christoph Suster. Suster, nicht Schuster? Nein, Suster. Via YouTube. Selbe Frage wie jede Woche. Steckt das österreichische Schiedsrichterwesen in einer Sinnkrise? Es braucht endlich eine klare Linie, wann sich der VAR einschaltet.
Ja. Das ist, ja.
Der, ja.
Ja.
Und der Grundgedanke ist ja eigentlich soll sich einschalten bei kleinen Fehlentscheidungen, aber das funktioniert halt einfach gar nicht. Aber ich glaube, Viktor Kasey wird da schon dran sein.
Viktor Kasey war am Freitag auf der Hohen Warte. Bei der Partie Wiener gegen Austria Klagenfurt.
Hat er ein Trauerspiel gesehen.
Ja, vielleicht hätte er auch die Partie Rapid 2 gegen Admira genau unter die Lupe nehmen müssen. Werden wir dann noch in der Zwarer-Konferenz auch thematisieren. Ja, ich bin eigentlich kein Fan davon, immer auf die Schiedsrichter draufzuhauen, aber es sind einfach so viele Fehler in den letzten Wochen und in dieser Runde meiner Meinung nach passiert. Also man muss natürlich schon auch thematisieren dürfen und können und so ja darüber thematisieren natürlich alles oberhalb der Gürtellinie,
voll.
Weil ich glaube gerade diese Diskussion rund um die Schiedsrichter geht dann oftmals einen komplett falschen Weg, dass es dann einfach nur mehr Beschimpfungen sind und damit wird man auch das Schiedsrichterwesen nicht stützen und verbessern.
Richtig, aber es war halt einfach ein Wochenende mit vielen sehr strittigen Entscheidungen, wo einige vielleicht doch nicht richtig waren.
Ja. Sehe ich auch so. Noch eine Frage dazu von RMI 96. Eure Meinung zum österreichischen Schiedsrichterwesen, besonders der haarsträubende Elferpfiff für die Austria, bei dem VAR den Schiri nicht zumindest noch zum Monitor gebeten hat und am Ende beweihräuchern sich die Schiris in der Analyse gleich gegenseitig und alle Entscheidungen werden als korrekt bezeichnet, wie die oberösterreichischen Nachrichten zuletzt aufgezeigt haben.
Was mir ein bisschen auf die Nerven mittlerweile geht, ist der Fakt, dass wenn ein Schiedsrichter sich am Spielfeld so entscheidet und dann kommt der VAR und bittet ihn zum Monitor, dass der Schiedsrichter sich in, ich sage mal, 90% der Fällen dann noch umstimmen lässt. Das finde ich irgendwie auch schade, weil er hätte ja eigentlich die Chance, wurscht jetzt der welcher Schiedsrichter, dass er trotzdem bei seiner Meinung bleibt. Aber das tut leider keiner.
Ja, aber das ist natürlich ja, ich meine, das ist schon eine heftige Drucksituation, glaube ich. Ich meine, Harald Lechner zum Beispiel bei der Partie GRK Rapid, du triffst diese Entscheidung, dass da eigentlich nichts war, du lässt die Partie weiterlaufen und dann kriegst du halt einmal, du schau dir diese Szene nochmal an. Die Stimmung generell schon aufgeheizt, es ist Nachspielzeit, du wirst von links und rechts schätzungsweise irgendwie beschimpft, angeschrien und was weiß ich. Und da dann nochmal die Ruhe zu haben, sich diese Situation anzuschauen und ich glaube, dann lässt man sich einfach auch beeinflussen von dem Einschalten, das war's. Weil irgendwer hat diese Szene schon 10-mal angeschaut und dir vermittelt, du, ich glaube, da war ein Fehler. Und das verwirrt natürlich deine eigene Auffassung dieser Situation auch.
Es ist sicher, du steigst als Schiedsrichter, wie du sagst, in dieser Drucksituation sicher besser aus, wenn du sagst, okay, ihr habt es euch offenbar zu zweit, zu dritt in Ruhe angeschaut, ja, und seid der Meinung, als du sagst dann, na, ich bleib dabei, und dann im Nachhinein kommst drauf, ja, oder ja. Wird publik, dass das halt ein Schaß war. Ja.
Ich glaube, es ist der sicherere Weg für den Schiedsrichter an sich.
Ja, aber dann ganz ehrlich, dann können wir uns das ganz sparen. Geh nicht mehr zum Monitor, schaust da gar nicht selber an, wenn da eh zwei, drei im Kammerl sitzen und sagen, das ist ein Elfer oder das ist halt eben eine Fehlentscheidung deiner Seite, dann entscheidest du doch einfach gleich so. Dann sparen wir uns das am Monitor, gehen, schauen und warten.
Wobei man dazu sagen muss, es gibt ja viele Szenen während der Partie, die im Hintergrund gecheckt werden, wo der Schiri nicht rausgeht. Gibt es ja.
Ja, natürlich.
Ja, schon, aber es ist halt für mich eben, wie ich schon gesagt habe, sehr offensichtlich, dass die Entscheidungen dann meistens geändert werden, wenn der Schiedsrichter beim Monitor steht.
Ich finde den Input eigentlich sehr gut von Patrick. Also wenn es da zwei, drei Leute gibt im Wahrkammerl, die das so sehen, dann sollen die den Schiedsrichter overrulen können. Und der Schiedsrichter hat dann halt am Ende des Tages nicht die letzte Entscheidungskraft, sondern das Wahrkammerl. Und ich glaube, damit nimmst du dem eigentlichen Schiedsrichter am Platz einfach ein bisschen den Druck.
Ich glaube, da brauchst du aber eine grundlegende Regeländerung.
Ja, natürlich. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird vielleicht sogar eine Besserung der ganzen Situation.
Ich finde es halt schade, weil ich finde, in manchen Ländern, was ich so mitbekomme, ja, ich bin ja nicht so tief drin überall wie jetzt in der Bundesliga, aber da scheint das ja dann auch großteils zu funktionieren. Also
naja.
Großteils. Also
ja.
Ich höre weniger Aufreger um den VAR in Deutschland zum Beispiel als bei uns.
Ja, weiß ich gar nicht so. Also würde jetzt
sicher gibt es, kann ja nicht perfekt, es kann ja nicht perfekt überall ja, laufen, ja, schon klar, aber bei uns ist es halt schon gefühlt immer ein bisschen mehr.
Ja, vor allem die Runde, da ist einfach viel zu viel zusammengekommen.
Ja, sagen passt. Wir, viel gesagt jetzt, ja.
Marvin, via Twitter, zwischen Platz 2 und 8 liegen 3 Punkte, Sturm und die WSG mit einem Spiel weniger. Ist die Liga durch den Verlust von wichtigen Strukturen bei Salzburg und Sturm die engste seit immer oder wird sich ein Team noch absetzen und ist das eine Jetzt-oder-Nie-Saison für Rapid? Also nie. Würde ich jetzt nicht sagen. Dafür ist der Verein dann doch ein bisschen zu groß. Also ich gehe davon schon aus, dass perspektivisch Rapid irgendwann mal wieder Meister wird. Wenn es nicht in der Saison ist, dann halt in einer anderen. Aber es gibt schon so diese Konstellationen jetzt oder nie. Ich bin der Meinung, damals der FAC, dieses Aufstiegsrennen gegen mit Austria Lustig, ich glaube, das war so eine Jetzt-oder-Nie-Situation, aber bei Rapid nicht.
Ich meine, wir haben ja vorher schon gesagt, ungern Vergleiche zur Vergangenheit zu ziehen, aber in der Vorsaison haben am letzten Spieltag die Austria und der WRC noch die Titelchance gehabt.
Der WRC hat ein Tor gebraucht zum Titel. Ein Tor.
Ja, ich ganz ehrlich, ich bin sehr, sehr froh, dass es in der Liga momentan so läuft und nicht mehr mit einem Serienmeister, wie es halt eben Salzburg der Fall war, weitergegangen ist.
Es wird sich niemand absetzen.
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, das bleibt wieder bis zum letzten Spieltag brutal eng und spannend.
Das hoffen wir natürlich auch. Sebastian, wo sieht Harald die prozentuelle Chance, dass die Austria den Rest der Saison jetzt einfach jedes Spiel gewinnt, Meister wird, als das beste Team der Bundesliga-Geschichte eingeht und Don Helmo George Washington im Mount Rushmore ersetzt? Aber das ist natürlich Prozente mit Patrick und Harald, okay. Sprich, ihr müsst beide da eine.
Nein, da steht, wo sieht Harald?
Ja, eh. Das Intro. Das Intro. Dein Schädel ist
ja, wahrscheinlich Intro, der oder? Letzte Punkt mit Mount Rushmore.
Das stört alles.
Könnte ganz schwierig werden. Ja. Alles andere auch. Ich gebe dem Ganzen 0,001911%.
Dann nehmen wir aber ganz kurz dieses George Washington Ding, Mount Rushmore weg. Wie viel Prozent gibt es dann?
0,001911%. Okay. War jetzt ein Nuller weniger, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Ja, nicht. Ja, okay.
Doch, ich habe mitgezählt. 0%.
Ja, gut. Und abschließende Frage von den BJK 1903 via Instagram. Wann kommt die Zwara-Konferenz? Können wir gleich vielleicht einen kleinen Sneak-Preview machen. Wir haben die Zwara-Konferenz ein bisschen neu aufgestellt. Sie wird heute schon online gehen. Wir haben mit dem Schnitt nachkommen. Aber ich schneide eh ein bisschen was. Patrick, keine Angst. Scheiße, jetzt nicht da.
Nein. Nein, alles gut. Zwarer Konferenz sitzen wir alle nur noch im Boxershot da.
Ja. Wieso?
Ja, du machst das ja jetzt gerade auch.
Nein, aber ich meine, das können wir vielleicht jetzt schon ein bisschen sagen, dass wir die Zwarer Konferenz ein bisschen anders aufstellen, weil wir einfach in den letzten Wochen, Monaten einfach draufgekommen sind, dass wir einfach qualitativ nicht mehr eine so lange Episode der Zwarer Konferenz füllen können. Und dementsprechend wird die Zwarer Konferenz am Anfang der Woche jetzt wöchentlich wieder kommen. Am Montag bestenfalls, wo wir auf das vergangene Wochenende ein paar Szenen rausziehen, dass wir darauf reagieren, dass wir natürlich auch User-Inputs reinhauen, aber dass wir uns vermehrt auch monatlich auf ein Special konzentrieren. Sprich, es wird dann eine längere Episode der Zwarer Konferenz geben, vielleicht dann Zweiteiler, ähnlich wie in der vor zwei Wochen Austria Salzburg gegen FC Liefering und auch on Tour.
Ja, genau. Zwarer on Tour.
Endlich wieder Zwarer Konferenz on Tour. Also wir haben da schon ein paar ganz gute Ideen, hoffen wir, was die Specials angeht. Zwarer Konferenz on Tour haben wir auch ein paar ganz gute Ideen. Uns schon ein paar potenzielle Spiele rausgesucht.
Meine erste Zwarer on Tour.
Ja, schauen wir mal.
Du hast am Vortag dein 30er ausgesagt.
Es wird fix. Ja, nicht. Wahrscheinlich bin ich ein bisschen zerstört, aber
ich
ist ja
krank.
Wurscht. Nächster, da fahre ich mit. Ja, okay. Aber sorry, falls ich eine Fahne noch habe oder sogar.
Also hoffen wir ja.
Lasst mich nicht dann die Leute interviewen.
Doch, das ganz gut.
Vielleicht machen wir ja zwei Konferenzen und Touren mit der U-Bahn.
Mit der U-Bahn in die Südstadt?
Was, oder in die mit der Straßenbahn?
Mit der Partnerbahn.
Ja. Ach so, du meinst jetzt, hä?
Ich check's nicht.
So, ich check jetzt.
Ja, wenn er fett ist, kann er nicht Auto fahren. Dann ist wurscht.
Können und sollen sind wieder zwei Paar Schuhe. Aber mach mal nicht. Aber ich kann Partnerbahn fahren, wenn du willst.
Ja, wir fahren mit dem Auto. Ich bin ja nicht betrunken und kann dann mit dem Auto Richtung Südstadt fahren. Also wir haben es jetzt eigentlich noch gar nicht gesagt, wo wir hingehen, aber wir sitzen wieder aus der Salzburg.
Außerdem könnten wir mit der Partnerbahn auch fahren.
Ja, das habe ich doch.
Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da in der Partnerbahn filmen dürfen.
Oder mit dem Rad.
Das machen wir fix.
Darf man, wenn man, kann man Fenster aufmachen bei der Partnerbahn, darf man zum Beispiel dann filmen, wenn du die Hand rausstreckst und die Kamera laufen lässt? Oder darf man das nicht? Weil sie ist ja nicht in der Partnerbahn.
Wir müssen noch ein paar rechtliche Recherchen machen. Vielleicht gibt es die erste Zwarer-Konferenz und du auch erst 2026.
Ich bin nur gespannt, wie lang die heutige Zwarer-Konferenz dauern wird. Denn wir haben uns eigentlich so 10 bis 15 Minuten vorgenommen, dass eine Episode dauert. Und bin gespannt, ob wir das wirklich einhalten.
Bei deiner Vorbereitung.
Gut, passt. Das war die Einser-Konferenz. Wie gesagt, heute gibt es noch die Zwarer-Konferenz am Mittwoch und Freitag Europacup. Und wenn alles klappt, am Wochenende endlich das Trikot-Ranking zu Admiral Bundesliga. Bis dorthin, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 1.
Folgen nicht vergessen. Ciao.
Servus. Hypen.